Einen herzlichen Gruß hinaus in die ganze Welt. Alle, die jetzt zuschauen, herzlich willkommen hier bei uns in Leipzig im Nuvisus Studio. Ich darf wieder mal hier in die Kulisse von Steinzeit eintauchen und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das vielleicht für den einen oder anderen doch schon auf der Agenda steht, aber für die allermeisten noch gar nicht. Es geht um Krisenvorsorge. Bei diesem Thema zucken die meisten Leute erfahrungsgemäß immer etwas zusammen und über dieses Thema, da spreche ich heute mit einem Experten darüber und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Alexander Schmitz. Alex, ich grüße dich.
Dankeschön.
Alex, ja, du, das ist ja ein Thema, das viele Leute gerne so ein bisschen wegrücken, so nach dem Motto, ach, uns geht's doch so gut, warum soll ich mir den Gedanken machen, ich habe doch einen Supermarkt um die Ecke, in unserer Gesellschaft ist es doch eigentlich gar nicht notwendig, wir haben doch die Lieferketten und so weiter und so fort. Aber jetzt sieht es so aus, als hätte unsere Regierung auch ein vitales Interesse daran, dass wir uns vorbereiten. Denn vor knapp 2 Jahren, oder 3 Jahre schon wieder, hat unsere Regierung uns aufgefordert, doch darüber sich etwas mehr Gedanken zu machen. Also man möchte von uns, dass man sich versorgt für den Krisenfall. So, das ist jetzt die Frage natürlich als erstes, wieso macht es die Regierung und bist du dem schon gefolgt?
Ja, bin ich. Ich habe die Krisenvorsorge eigentlich schon viel früher begonnen, als die Bundesregierung uns das empfohlen hat. Meine Krisenvorsorge ist dahingehend perfekt ausgereift, als dass ich mehrere Monate autark leben könnte. Okay. Ja, falls wir aus irgendeinem Grund einen lang andauernden Stromausfall hätten oder ähnliches. Ja. Ja. Ich habe seinerzeit, das war im August 2016, habe ich den Aufruf der Bundesregierung zur Kenntnis genommen, mit Spannung, mit Interesse. Viele Leute haben daraufhin auch Hamsterkäufe getätigt. Da muss ich sagen, das hat ein paar Tage gedauert. Ein Jahr später hat man die Leute interviewt, ich glaube 1000 Menschen hat man interviewt, inwiefern die Krisenvorsorge befolgt wurde und ich glaube 70% haben gesagt, nein, brauchen wir nicht, ich brauche das nicht.
Obwohl die es vorher sich besorgt haben, obwohl die auf den Aufruf reagiert haben.
Es ist ja nichts passiert, ja. Das ist das Problem. Okay. Ja. Ich glaube, hier in Deutschland muss erst was passieren und in den USA beispielsweise sind die Menschen uns weit im Voraus im Denken, weil die Amerikaner haben beispielsweise nicht das große Vertrauen in die Regierung. Ja? Wenn eine Krise eintritt, ist vollkommen logisch, dass es mehrere Tage, wenn nicht länger, dauern wird, bis die ganze Krisenhilfe logistisch überhaupt in Gang kommt. Das ist vollkommen normal. Ja. Ja? Und die Leute sind dahingehend sensibilisiert und wissen, okay, ich muss mir einen Vorrat X anlegen, damit ich die ersten Tage über die Runden komme und nicht auf Hilfe von außen angewiesen bin.
Ja. Du bist ja sogar ein Profi in Sachen Krisenvorsorge. Wie kam es denn dazu? Hast du dir die Welt genau angeschaut und hast gedacht, ups, was hier passiert, das ist jetzt nicht so rosig? Und seit wann machst du das überhaupt?
Ja. Ich mache das seit 4 bis 5 Jahren ungefähr und das hat eigentlich begonnen mit Interesse für die Welt, für die Weltpolitik, für Geschichte. Und wenn man in die Geschichte hineinschaut, dann ist es vollkommen logisch, dass eine Krisenvorsorge was vollkommen Normales ist. Ja, das haben die alten Ägypter schon gemacht. Für den Fall, dass eine Ernte schlecht ausfällt, das ist vollkommen normal. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben es die Leute noch gemacht, bis in die 60er, 70er Jahre hinein und länger. Und also ich bin ein sehr realistischer und auch ein kritischer Mensch. Also ich hinterfrage alles recht kritisch und wenn man sich das Weltgeschehen anschaut, dann ist einem klar, es gibt viele möglichen Gefahren, die existent sind und man sollte ein gesundes Maß an Krisenvorbereitung treffen.
Lass uns mal die Welt anschauen, wenn du sie so zeichnest. Was ist denn für dich das drängendste Problem in unserer heutigen Zeit? Wo siehst du die größte Krise? Ist es die Flüchtlingskrise? Ist es die Finanzpolitik? Oder ist es die Umwelt? Woran machst du das fest, dass es also wirklich dringend ist, dass wir uns mit Krisenvorsorge beschäftigen?
Ja, es ist einmal das Finanzsystem. Ja. Wenn ich mir die EU anschaue, dieses Gebilde, dieses Konstrukt, was ja eigentlich eine sehr gute Idee war, vor vielen Jahrzehnten, aber es scheint nicht so richtig geklappt zu haben. Mhm. Wir haben den Brexit, der vor der Tür steht. Wir haben ein marodes Finanzsystem, was auf einem zinsbasierten System, auf einem Zinssystem basiert. Mhm. Und das kann sich jeder Mathematiker ausrechnen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis der nächste Knall kommt. Mhm. Ja, es ist wie das große Erdbeben in San Francisco, the big one. Jeder weiß, es wird kommen. Wir wissen halt nur nicht wann. Mhm. Ja, und die meisten sagen, ach ja, das wird schon nicht nächste Woche kommen.
Ich meine, wir haben ja noch 2008 vor Augen. Da gab es ja auch eine große Erschütterung auf dem Finanzmarkt. Und ich erinnere mich, dass ich damals eben auch mit Krisenvorsorge angefangen habe. Und ich muss gestehen, es ist nichts passiert. Und meine Krisenvorsorge hat sich auch wieder so ganz klammheimlich ausgeschlichen. Ja, sie ist dann irgendwie ausgelaufen. Die Lebensmittel sind entweder abgelaufen oder wir haben sie verbraucht. Also ich muss gestehen, mehr abgelaufen wie verbraucht. Ja. Aber wir haben schon etliche Spaghetti und Reis gegessen. Ja. Aber seitdem ist halt eben nichts passiert. Aber ich habe es noch genau vor Augen, eben gerade weil jetzt das 10 Jahre her ist. Mhm. In den Medien kamen viele Berichte über 10 Jahre danach. Was heißt das jetzt für unsere Weltpolitik momentan? Und ich lese viele kritische Stimmen, die in das gleiche Horn blasen. Also sprich, es sieht eigentlich jetzt noch viel kritischer aus wie vor 10 Jahren.
Ja.
Das heißt, wenn es jetzt knallt, ist das, was vorher passiert ist, ein kleines Lüftchen.
Blaues Lüftchen.
Definitiv. Und jetzt geht es richtig runter irgendwo. Ja. Siehst du da eine Gefahr imminent? Also, dass es auch wirklich innerhalb der nächsten Monate oder vielleicht kürzesten nächsten Zukunft passiert?
Also, ich gebe dem Euro keine 2 Jahre. Ich denke, nicht nur das Euro-System, aber auch die Euro, das Euro-Gebilde wird kollabieren, spätestens wenn Italien sein wahres Gesicht zeigt. Mhm. Italien sitzt auf fast 400 Milliarden Euro faulen Krediten, eine durch und durch korrumpierte Wirtschaft. Griechenland konnten wir noch retten. Italien ist die viertgrößte Volkswirtschaft in Europa. Mhm. Ja. Mhm. Wenn da was schief geht, das wird einen Domino-Effekt auslösen und ich glaube nicht, dass die übrigen Länder oder dass Brüssel das mit Finanzhilfen bewältigen kann. Mhm. Ich glaube, das wäre dann...
Ich meine, Italien fährt einen sehr nationalen Kurs momentan, seit die neue Regierung dran ist. Die ist ja doch eher im rechten Spektrum zu verorten, wenn man mitkriegt, was da unten passiert. Ja. Meinst du, es könnte als Brandbeschleuniger dienen, was die Aktionen der italienischen Regierung betrifft?
Ja, definitiv. Wir haben, also Brüssel hat, oder die EZB hat 16 Billionen Euro in die Finanz- und Kreditmärkte gepumpt.
Damals,
Bei 2008. 16 Billionen, das sind 16.000 Milliarden Euro. Ja? Wohlgemerkt in die Finanzwirtschaft, nicht in die Realwirtschaft oder in den Mittelstand, der Deutschland groß gemacht hat. In den letzten Jahrzehnten.
Also es war das eigentlich, die Finanzkrise wurde gelöst durch ein Bankenrettungsprogramm.
Genau.
Ja,
genau,
das kam nicht beim kleinen Bürger an, sondern wurden die reichen Geldhäuser damit saniert.
Genau.
Ja. Ein paar haben es nicht geschafft, aber der größte Teil hat sich gesund gestoßen.
Genau.
Also ich bin kein Finanzexperte, aber so einen Blick habe ich jetzt auch auf die Welt.
Ja. Also gut, ein Dirk Müller oder ein Andreas Popp, die können das natürlich noch viel differenzierter aufzeigen. Mhm. Da bin ich jetzt kein Profi drin, aber wenn man die einzelnen Punkte zusammenlegt, muss einem doch dieses große Bild klar werden.
Yeah.
Ja, das ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Ja. Mhm. Und wir sind aktuell noch in der Finanzkrise drin. Die haben wir nur künstlich in die Länge gezogen. Ja.
Also die Dosis des Narkosemittels wurde einfach erhöht ein
bisschen. Genau,
ja,
genau.
Dass der Bürger das einfach gar nicht kapiert.
Genau, genau. Und irgendwann wird es nicht mehr aufzuhalten sein, das ist ganz klar.
Ich meine, wenn wir uns den Süden von Europa anschauen, da gibt es nicht wirklich viele Gewinner in Sachen EU-Politik. Also Spanien, Portugal, Griechenland, Italien, der ganze Süden von Europa ist mehr oder weniger am Darben. Ja. Riesige Arbeitslosenzahlen. Die Jugendlichen haben teilweise bis zu 40% Arbeitslose. Ja. Ja. Die generelle Arbeitslosenquote liegt bei 20% in den südlichen EU-Staaten. Das klingt jetzt auch nicht nach einer Erfolgsstory, wenn man die EU immer so über den, über den grünen Klee lobt. Ja. Was läuft da falsch?
Tja, was läuft da falsch? Ich denke, die südeuropäischen Länder haben einfach ein anderes Denken, eine andere Mentalität. Das fängt ja schon an beim Steuerzahlen. Ja, die Griechen, die kannten es ja nicht. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat. Die kannten es nicht, Steuern zu bezahlen.
Mhm. Ja, da wurde alles schwarz gemacht.
Ja, alles, alles. Mhm. Und alles nur mit Korruption und, und Schmiergeldzahlung. Und ich denke, Italien wird nicht viel anders sein. Und ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Ich glaube auch, dass der Euro, die Umstellung auf den Euro, den südamerikanischen, Entschuldigung, südeuropäischen Staaten massiv geschadet hat mit der Umrechnung damals. Und dem Bruttoinlandsprodukt, das kann man, das können Chefvolkswirte und Makroökonomen sehr gut belegen, dass das definitiv ein was Negatives war.
Das hat denen nicht unbedingt geholfen.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir haben davon profitiert.
Ja, klar. Ja, aber auf was für Kosten?
Aber
zu welchen Kosten?
Genau, zu welchem Preis.
Ja, genau. Jetzt haben wir natürlich die Engländer auch noch, die natürlich jetzt auch gesagt haben, irgendwann reicht's uns. Wobei ich gestern erst einen Artikel gelesen habe über die jetzt scheidende CDU-Vorsitzende, dass es also ohne deren Entscheidung im Sommer 15 zum Brexit gar nie gekommen wäre. Dass also diese fatale Flüchtlingspolitik, so wie sie wahrgenommen wird von vielen Menschen in Europa, dass die letztendlich auch zum Untergang von Europa führen wird, als Konsequenz. Also das haben sich ein paar schlaue Leute ausgedacht. Ich habe da mehrere Sachen recherchiert in diese Richtung. Was würde das jetzt heißen dann noch, wenn England sich auch verabschiedet, so nach Motto, ich will das Bild jetzt gar nicht schlecht zeichnen, wie es ist, aber die Ratten verlassen das sinkende Schiff, so nach dem Motto. Wobei ich England nicht als Ratte jetzt bezeichnen will in dem Sinn, aber nur um das Bild mal aufzuzeichnen, der Pott geht unter. Ja? Und die, die es rechtzeitig schaffen, gehen halt noch runter und steigen ins Rettungsboot. Ja?
Genau. Ich bin da nicht ganz im Bilde. Ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen, wie das klappen soll. Nur ich glaube, England hat schon eine sehr starke Wirtschaft. England ist sehr verflochten, eng verflochten mit den USA.
Wir haben viele Autofirmen dort. Ja?
Genau, genau. Die gehören zu den Commonwealth-Staaten. Das heißt, die sind eigentlich, ich könnte mir vorstellen, dass es denen sogar zugutekommt, dass die das sinkende Schiff noch verlassen. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Ich glaube sogar, dass das künstlich herbeigeführt wurde, dass der Austritt Englands jetzt zu den in der heutigen Zeit, in der jetzigen Zeit stattfinden wird.
Damit ja, Mai 2019 ist nicht so weit weg. Ja.
Ist nicht weit weg, nicht weit weg. Und ich glaube, die werden davon vielleicht nicht profitieren, aber langfristig ja und kurzfristig würde ich sagen, kurz- bis mittelfristig werden die auf jeden Fall keinen Schaden davon tragen. Glaube ich nicht.
Wir könnten jetzt noch stundenlang über die EU reden. Ich würde es mal in ein Bild zeichnen. Das Thema EU wird uns in baldiger Zukunft, in baldiger Nähe um die Ohren fliegen, habe ich das Gefühl. Trotz aller Einlullungsversuche der Medien, ich glaube, EU ist gescheitert.
Ja.
Man sieht es, wie die einzelnen Staaten auseinanderdriften. Gerade in Bezug auf die Flüchtlingspolitik gibt es sehr viele nationale Bestrebungen. Gerade in den osteuropäischen Ländern. Wir haben Ungarn, wir haben Polen. Wir haben jetzt mit der Lega Nord in Italien eine rechtskonservative Regierung. Also EU ist meines Erachtens ein Projekt der Eliten angestoßen worden, aus welchen Gründen auch immer, also nicht aus den Gründen, die man uns vorgeschoben hat oder die man uns erzählt hat. Und das wird jetzt so langsam kritisch werden. Ja? Alleine das ist schon ein Punkt, um zu sagen, Leute, es ist nicht so rosig, wie man uns das sagt. Aber wir haben jetzt schon ein paar Mal ein anderes Thema angesprochen, was ich viel dringender finde, nämlich die Flüchtlingsthematik. Mhm. Und zwar gar nicht in Bezug auf, da kommen so viele zu uns und deswegen geht es uns schlechter, sondern warum die Menschen zu uns kommen. Das finde ich viel entscheidender, dass sich darüber gar kein Mensch Gedanken macht. Und das war ja erst der Anfang. Also wenn das stimmt, was ich alles verfolge und lese und recherchiere, dann sind jetzt gerade wahrscheinlich so ungefähr 100 Millionen Menschen auf dem Weg hierher. Und die sind jetzt irgendwo in der Mitte von Afrika oder halt im Norden von Afrika angekommen und bewegen sich Richtung Norden, Richtung Mittelmeer. Das ist die einzige physische Grenze, die die noch haben. Aber die einzige Möglichkeit, die die haben, ist entweder sie machen sich auf den Weg oder sie essen die Katze zu Hause, weil sie einfach keine andere Möglichkeit haben, als loszulaufen. Es ist immer noch besser, irgendwo in der Ferne sein Heil zu suchen, als zu Hause zu verhungern und zu darben einfach. Natürlich. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Wir würden genauso reagieren wahrscheinlich. Ja? Aber was heißt das für uns, wenn in Zukunft diese Flüchtlingsthematik sich verschärfen wird?
Tja, Stichwort Migrationspakt.
Mhm. Ganz aktuell UN-Migrationspakt.
UN-Migrationspakt. Ja. Ich denke, wenn am 10.11. Dezember in Marrakesch dieses unverbindliche Dekret unterschrieben wird, werden sich, wie du sagtest, 100 Millionen Menschen, ich würde fast sagen, fast noch mehr, die auf gepackten Koffern sitzen, werden sich dann auf den Weg machen. Mhm. Ja? Und das wird sich natürlich relativ zentrieren auf die westlichen wohlhabenden Staaten, allen voran Deutschland. Vielleicht Frankreich noch. Ich halte es für sehr bedenklich, wenn das Ganze wieder in der Form stattfindet, wie es 2015 der Fall war. Mhm. Ja, dass Massen von Menschen unkontrolliert ins Land reingelassen werden, dass wo wir Deutsche so gut organisiert sind, das nicht geschafft haben. Mhm. Die haben sich alle 3 bis 4 Mal angemeldet, um abzukassieren. Der UN-Migrationspakt geht noch mal einen Schritt weiter. Er lässt es zu, dass die Zugereisten von unserem Sozialsystem partizipieren. Mhm. Ja? Das heißt, die werden in die Krankenversicherung aufgenommen, in die Sozialversicherung. Und da steckt ja noch viel mehr hinter. Mhm. Man verkauft es uns natürlich als Integrationsprojekt und sogenannte kontrollierte Einwanderung. Ich glaube nicht, dass es uns gelingen wird, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es gibt genügend Wissenschaftler, die das belegt haben, dass die ganzen Migrationsströme nicht durch Zufall entstanden sind, sondern dass die geplant sind. Man kann es zum Beispiel daran sehen, dass gerade mit dem Beginn der Flüchtlingskrise 2015 auch die UN-Zahlungen in verschiedene Flüchtlingslager plötzlich eingestellt worden sind. Also die Menschen, die in diesen Lagern rumgesessen sind seit vielen, vielen Monaten und Jahren, die hatten gar keine andere Möglichkeit, als das zu verlassen. Ja. Es ist natürlich die Frage, warum macht die UN das genau in so einem Zeitpunkt. Also meines Erachtens ist das klar, das ist alles gesteuert. Kelly Greenhill hat in dem Buch Weapons of Mass Migration das schon lange belegt oder vielmehr in ihren wissenschaftlichen Arbeiten dargestellt. Das ist jetzt natürlich ein Punkt, der vielen Leuten auch so Sorge macht, und das ist natürlich auch etwas in Bezug gleichzeitig mit der EU, mit der instabilen Situation, mit den Flüchtlingen, dass man sich Gedanken machen sollte, es ist vielleicht nicht alles so sicher, wie man uns das immer sagen möchte. Aber es gibt ja noch einen ganz anderen Punkt, warum man eigentlich Krisenvorsorge machen sollte. Die Sonne. Ich habe erst vor kurzem einen Artikel gelesen im Rahmen der Recherche für einen Vortrag über das Klima. Wir sind tagtäglich eigentlich in einer Situation, dass wenn ein Sonnensturm einen gewissen Grad erreicht, der uns innerhalb von Minuten in das Jahr 1830 zurückversetzen kann. Ja, es gibt also Wissenschaftler, die sagen, wenn ein gewisser elektromagnetischer Sturm auf unser Erdfeld trifft, und das kann jederzeit passieren, dann haut es alle elektromagnetischen Spulen zusammen. Also alles, was eine Spule in sich sich trägt, ein Elektromotor, ein Generator, ja, alles was Kupferwicklungen hat, baut durch diese elektromagnetischen Schwingungen so eine große Feldstärke auf, dass das Ding kaputt ist. Und das, wenn jeder Elektromotor erstmal kaputt ist, dann brauchen wir ein paar Jahre, wenn nicht sogar noch länger, um unser gesamtes Netz wieder ans, ja, Laufen zu bringen. Ja. Und was das bedeutet, das habe ich mir in dem Moment zum ersten, ja, Mal erst vorgestellt, dass es also wirklich innerhalb kürzester Zeit passieren kann, dass plötzlich alles stillsteht. Jeder Motor, jedes Auto, jedes Flugzeug. Also man kann nur hoffen, dass das passiert, wenn man am Boden ist, weil sonst würden erstmal 8000 Flugzeuge gleichzeitig, yep, runterfallen und so weiter. Ja, die ganzen Schiffe und so weiter, ja, will mir jetzt gar nicht vorstellen. Also das Wort Krisenvorsorge bedeutet nicht, man muss sich nur politisch oder finanziell irgendwie orientieren, sondern es kann eine Naturkatastrophe kommen, auch ein Vulkanausbruch oder eine Flutwelle oder so, und alles ist plötzlich weg.
Ja. Ja. Erdbeben, Hochwasser.
Ja, wir sehen es ja tagtäglich auf der Welt.
Wir,
ja,
sehen es. Jetzt gerade in Italien, ja, diese armen Menschen sind seit Tagen ohne Strom. Wer da nicht
vorgesorgt hat?
Ein bisschen vorgesorgt hat, ja, hat ein Problem. Aha. Gerade in Italien. Ich glaube nicht, dass die Katastrophenhilfe da so schnell agieren wird. Mhm. Ja. Aber Stichwort Sonnensturm. Ja, ist ein Thema, was in den Medien eigentlich so gut wie gar nicht vorkommt.
Klar, weil man nichts dagegen machen kann.
Weil, ja, man, genau. Ja. Man würde natürlich Panik schüren, ja, und verbreiten, und das möchte man nicht. Das ist aber ein ganz normales Phänomen. Man sagt, ungefähr alle 100 Jahre nimmt die Sonnenaktivität zu. Mhm. Sprich, die Sonnenwinde mit elektrisch geladenen Partikelchen schießen auf die Erde. Mhm. Der letzte Sonnensturm hat 1859 stattgefunden.
Ja. Mhm. Also so ein richtig heftiger
Sonnensturm. Ein richtig heftiger. Mhm. Damals gab es an elektrischen Sachen gab es nur die Telegrafenmasten. Mhm. Ja, und die waren komplett durchgeschmort.
Mhm. Ja, weltweit. Also es weltweit gab noch keine großen Wechselstromkraftwerke. Nein. Das von Tesla kam, glaube ich, erst 1890 oder sowas. Mit der ganzen Technologie, die Tesla und Edison dann vorangetrieben, genau, haben, Westinghouse. Also die Elektrifizierung der Menschheit hat ja erst begonnen zu Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich erinnere, genau, mich, in meinem Heimatdorf gab es, glaube ich, 1905 zum ersten Mal Strom. Ja, also so, ich bin mir nicht mehr ganz, mhm, sicher, aber es war wirklich, wir haben gerade mal 100 Jahre haben, ja, wir Strom, und alles, was vorher war, kann man uns gar nicht mehr vorstellen.
Genau. Das ist. Und also, jetzt basiert alles auf Strom. Alles.
Ja, nichts geht mehr
nichts
ohne.
Geht, nichts.
Alles basiert auf Internet sogar. Wir sind nicht nur stromabhängig,
nicht nur
sondern
das,
sogar noch
das.
Smartphone, Internet und Kommunikation und so weiter. Alex, wir könnten jetzt noch stundenlang über die drängenden Probleme auf unserer Welt sprechen, aber wir wollen ja darüber sprechen, warum es wichtig ist, dass wir uns Gedanken machen über die Zukunft, und zwar in einer Zukunft, in der eben nicht alles gewährleistet ist. Deswegen, genau, sitzt du ja heute auch hier als Experte für urbane Krisenvorsorge. Wenn jetzt die Leute das hören und uns zuhören und sagen, ja, okay, das verstehe ich jetzt, also stimmt, ich habe bis jetzt ein bisschen zu naiv drüber nachgedacht, vielleicht sollte ich doch jetzt mal umdenken und anfangen, mich vorzubereiten. Was wäre denn der erste Schritt? Also jetzt, ja, gleich mal 10.000 Euro nehmen und irgendwie Sachen kaufen, oder
nein,
wie würdest du jetzt den Leuten raten, die sagen, okay, ich möchte jetzt Schritt für Schritt mich vorbereiten, damit ich mir das auch leisten,
okay,
kann?
Ja. Wenn man das Geld hat, kann man gerne 10.000 Euro in die Hand nehmen, ja, das kann man gerne machen, und dann alles auf einmal kaufen. Mhm. Ich selber habe das nicht so gemacht aus finanziellen Gründen. Mhm. Ich habe mir das peu à peu, ja. Ja, ja. Ich habe mir das peu à peu angeschafft. Man muss sich im Klaren sein, die wichtigsten Dinge, Bedürfnisse des Menschen sind Trinken, Essen, Wärme, was noch?
Hygiene.
Hygiene, Entschuldigung, ja, ja, das habe, ja, ich, genau. Ja. Und diese 5, 6 Punkte muss man abdecken. Mhm. Ja.
Das, klar, heißt, ohne Wasser ist es nach ein paar Tagen rum.
Die Dreierregel, ja, ich kann 3 Minuten ohne Luft, 3 Tage ohne Wasser oder 3 Wochen ohne Essen. Ja. Plus, minus. Also ja, ich könnte nicht 3 Wochen ohne Essen, aber...
Ich hätte auch Probleme bei 3 Minuten ohne Luft, wäre ich glaube auch schon hinüber.
Auch wahrscheinlich. Ja, obwohl, ja, es Leute gibt, die können 10, ja, Minuten, aber,
ja, okay,
aber das ist so der Durchschnitt. Ja. Wasser steht an erster Stelle.
Okay.
Ja, das heißt, ich muss mir Wasservorräte einlagern und ich kann bei jedem Einkauf kann ich mir ein Sixpack Wasser mehr kaufen. Das tut mir nicht weh finanziell. Ich kann es noch tragen und ich stelle es mir hin. Und du wirst erstaunt sein, wie schnell sich da so ein kleines Depot ansammelt.
Welches Wasser würdest du empfehlen? Plastikflaschen, Glasflaschen?
Sowohl als auch. Ich persönlich bin auf Plastikflaschen. Ich weiß, da könnte man anführen,
Polyphenole, Plastik,
ganz genau,
Weichmacher und so weiter.
Weichmacher. Ja. Bei den Glasflaschen habe ich das Problem, die werden mit hochgiftigen Chemikalien durchgespült und weiß ich nicht, da werden auch kleinste Rückstände bleiben. Ja, okay. Es ist gehopst wie gesprungen. Ich persönlich bin bei Plastikflaschen und natürlich große Wasserbehältnisse, die ich im Notfall schnell füllen kann. Mhm. Ja, wenn abzusehen ist, okay, da ist eine Naturkatastrophe, wir haben einen Schneesturm weiß ich nicht, und es wird wahrscheinlich einige Tage keinen Strom geben, dann mache ich mir schnell alle Wasserbehälter voll. Dann gibt es Tabletten, die ich reinmachen kann, um das Ganze zu desinfizieren.
Ach so, dass keine Verkeimung stattfindet.
Genau, genau. Entkeimungstabletten.
Bei diesen Kanistern, wie groß sollten die sein ungefähr? Reicht ein 10-Liter-Kanister oder müsste er größer sein? Das ist also auch von der Logistik dann wieder eine Sache.
Es kommt darauf an, wie viel Platz man hat zum Lagern. Also ich habe 30-Liter-Kanister.
Wie viele hast du?
Ich habe 3 Stück und ich habe eine Regentonne mit 200 und Liter.
Und die ist meistens immer gefüllt, ja?
Die ist immer gefüllt, klar, durchs Regenwasser. Mhm. Und diese 3x30 Liter, die kann ich in der Not schnell voll machen. 90 Liter, da komme ich schon.
Wenn man sich einschränkt auf 1 Liter am Tag, dann bist du schon mal, oder sagen wir mal 2 Liter am Tag, jetzt nur trinken.
Nur trinken, genau.
Dann bist du bei 50 Tagen, das ist schon mal 1,5 Monate, das ist schon mal ein guter Grundsatz.
Genau. Genau. Also ich halte 3 bis 5 Liter realistischer. Also
pro Tag.
Pro Tag, inklusive Waschen und vielleicht auch Nahrungszubereitung, da brauche ich auch Wasser für.
Ja.
Von daher würde ich sagen, 3 bis 4 Liter sollten es schon sein.
Okay, dann sind es plötzlich nur noch 25 Tage,
genau.
Also ein knapper Monat dann mit 100 Litern ungefähr. Ja?
Genau, und wenn ich dann noch eine Familie habe, die nicht vorgesorgt hat, dann muss ich natürlich auch die mit durchfüttern und also ist es dann noch weniger.
Okay. Ja. Das ist eine Frage, die ich dir eigentlich erst nachher stellen wollte, aber jetzt das Stichwort, wie reagiert denn deine Familie auf diese Themen? Wenn sie sehen, dass du in deinem Keller hier gebunkert hast, sagen die, der Alex wieder oder der ist vielleicht gar nicht so blöd und ich sollte mal drüber nachdenken.
Also meine Eltern haben sicherlich am Anfang die Augen verdreht, bin ich mir ganz sicher. Mhm. Mittlerweile habe ich sie überzeugt, dass es vollkommen sinnvoll ist, eine gewisse Vorsorge zu betreiben. Mhm. Anders sieht es da beim Freundeskreis aus. Da ist nicht jeder d'accord mit mir. Mhm. Ja, also da gibt es viele, die sagen, das ist ein Spinner, ein Paranoider, meinetwegen Verschwörungstheoretiker, die Welt geht unter und nein, die Welt muss nicht untergehen, damit Nahrungs- und Wasservorräte Sinn machen. Das ist vollkommen normal. Also
Ich verstehe genau, was du meinst. Ich habe ähnliche Reaktionen erlebt, als ich damals mir einen Vorratskeller angelegt habe und auch insgesamt, wenn man sich halt mit diesen Themen beschäftigt, weil es geht ja nicht nur um Finanzpolitik, sondern in unserer Arbeit und die verfolgst du ja auch lange, wie du gesagt hast, schauen wir das große Bild an. Und das ganz große Bild zeigt ja einfach, dass es da massive Probleme und Verwerfungen gibt in unserer Gesellschaft, die irgendwie auf einen Punkt hinlaufen, wo es einfach nicht mehr so weitergeht. Egal, ob das jetzt Finanzpolitik ist oder die ganze Energiepolitik, das kann uns alles um die Ohren fliegen. Ja, ich habe es vor kurzem erst in einem großen Vortrag erzählt, auch diese erneuerbare Energienpolitik, führt wahrscheinlich dazu, dass es zu einem großen Blackout kommen wird in unserem Land, weil durch die Einspeisung von mehr oder weniger nicht regelbaren Energiemengen durch Solarstrom und Windstrom genau. unser System vollkommen überlastet ist Komplett. Und ein Blackout über überregionale Netze, auch europäische Netze, ist gar nicht so abwegig. Nein. Also die Experten müssen da täglich eingreifen in unserem Netz, dass das überhaupt funktioniert. Ja. Also ich glaube sogar, dass eher ein Stromausfall kommt, der uns in Sachen Vorsorge erwischen wird, wie das Finanzsystem. Das mhm. ist noch viel imminenter, die Situation, glaube ich, oder die Gefahr, die uns bevorsteht. Ja.
Auf die Krisenvorsorge hin, ja, gebe ich dir absolut recht. Ja. Also in den letzten 10, 11 Jahren musste beispielsweise Österreich uns zweimal aushelfen mit seinen Ölkraftwerken, sonst hätten wir deutschlandweit, wahrscheinlich auch in weiten Teilen Europas, ein Blackout gehabt.
Ja. Sieh mal einer an.
Hm? Und,
das große Österreich.
Ja, ja, genau. Und wir haben natürlich den Atomausstieg bis 2022, glaube ich, ja, beschlossen. Ja, ja. An sich eine gute Sache.
Da, fantastisch. Ja, also jedes nicht nur Gramm an sich, Plutonium, das nicht gute produziert Sache. Wird, ist ein gutes Gramm Plutonium.
Absolut.
Ja.
Nur nützt es nichts, wenn wir trotzdem in Frankreich Atomstrom dazu kaufen.
Ja, wenn wir ja, nichts Alternatives haben. Das genau. ist ja das, ist ja ja. das was keiner versteht.
Und
ja.
wenn die Hochgeschwindigkeitstrassen, Stromtrassen nicht ausgebaut sind, ja. sodass ich aus dem Norden, wo halt viel Windkraft ist, das nicht in den Süden transportieren kann oder vom Süden, wo Solarenergie da ist, dass ich die nicht in den Westen oder in den Norden transportieren kann. Und speichern können wir den Strom nicht. Das geht nicht.
Nee, funktioniert nicht.
Nein, es geht nicht.
Pumpspeicherwerke ja. also, gibt es noch nicht und viel ja. zu wenig Energie. Ja. Also ja, genau. Also ein weiterer Punkt, um wirklich über Vorsorge nachzudenken, ist wirklich die Energiewende. Wer das noch nicht verstanden hat, dem empfehle ich den Vortrag Energiewende am Ende. Ein Herr Stein hat das gemacht, muss ich jetzt ein bisschen Werbung machen, aber nicht wegen mir, sondern weil das Thema echt extrem wichtig ist. Ja. Lass uns aber zurückkommen zur eigentlichen Vorsorge. Also Wasser haben wir gesagt, extrem wichtig. Genau. Wasser ist das Wichtigste. Wir brauchen, klar, wenn es keine Luft gibt, können wir sowieso aufhören, drüber ja. zu reden. Ja, ja. Müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, aber das findet jetzt mal nicht statt. Es sei denn, es kommt der Vulkanausbruch, sehe ich jetzt nicht. Wasser, ganz wichtig Wasser. Immer wieder Vorräte sammeln, die dann aufbrauchen und genau. Kanister anlegen, Entkeimungstabletten.
Wasserfilter.
Kostet Wasserfiltersysteme, ja. Da gibt es einige Möglichkeiten. Also das ist das Allerwichtigste. Genau. Und dann kommt natürlich Nahrung, zweiter Punkt. Also yep. wir haben gesagt Wasser, yep. Nahrung, Heizung, Hygiene. Gehen wir zum zweiten Punkt.
Genau.
Nahrung. Welche Nahrung eignet sich zum Bevorraten? Soll ich mir jetzt einfach 100 Tiefkühlpizzen reinhauen in die Truhe und mir so eine Truhe besorgen? Das ergibt wahrscheinlich wenig Sinn, oder?
Wenig, ja. Wir müssen davon ausgehen, dass wir keinen Strom haben. Somit sind Kühlschränke und Gefrierschränke unbrauchbar. Mhm. Ja. Das heißt, alles, was ich an Nahrung einlagere, muss bei Zimmertemperatur lagerbar sein. Mhm. Ja. Ich würde auf nicht ausschließlich, aber zu 90% auf Konserven umsteigen. Ja, Konserven halten lange, auch weit über das MHD hinaus.
Mindesthaltbarkeitsdatum.
Ja, genau. Ja. Mhm. Entschuldigung. Ich empfehle Suppen. Zum Beispiel Eintöpfe, Suppen, die kann man zur Not auch kalt essen.
Ja? Ach, du meinst jetzt nicht in Pulverform, sondern...
Das wäre das zweite, ja. der zweite Punkt, dass ich sage, okay, Langzeitnahrungsmittel, die speziell auf lange Zeit ausgelegt sind, 15 bis 25 Jahre, das kann ich auch machen. Das sind dann dehydrierte, meist pulverisierte Dinge, die ich dann mit Zugabe von Wasser dann präparieren kann.
Mhm. Ja. Nur ein bisschen heiß machen.
Genau.
Könnte man aber auch kalt.
Könnte man sicherlich auch kalt
genießen. Ist jetzt nicht so lecker, so eine Kartoffelsuppe Nein. aus Pulverform kalt.
Nicht unbedingt.
Aber hilft aber, einem zu überleben. Ja.
Absolut.
Du hast aber gemeint, die Dosen, Eintöpfe und Suppen in Dosen, in flüssiger Form, das hält auch wie lange?
Hält auch.
Sehr lange.
Hält. Also 3-4 Jahre ist so der Durchschnitts, das Durchschnittsmindesthaltbarkeitsdatum. Da kann man sicherlich bei adäquater Lagerung nochmal 2-3 Jahre draufpacken.
Okay.
In einer Krise würde ich wahrscheinlich auch eine 8 Jahre alte Konserve, die 8 Jahre abgelaufen ist, auch konsumieren. Mhm. Und wahrscheinlich würde es mir gut gehen. Mhm. Ja? Wichtig ist, dass die dunkel, kühl und aufbewahrt werden und nicht beschädigt werden.
Okay. Ja. Also im Keller unten irgendwo, wo kein Licht brennt,
genau,
halten die noch viel länger, wie das Haltbarkeitsdatum zeigt.
Ja, ja, wesentlich. Okay. Ja, okay. Das ist ja alles.
Ich habe das gemacht und wie es halt so schön ist, das lag dann irgendwo hinten im Lager. Da waren sehr viele Paletten, Dosen, Soßen. Ich hatte Ravioli, alle möglichen. Ich habe es 2008 gekauft und habe geschaut, es war immer bis 2012, 2013 haltbar. So habe ich geguckt. Ja. Ich habe alles gekauft, 4, 5 Jahre. Aber dann war halt 2013 und 14 und 15 und ich habe dann da hinten geguckt im Keller und habe mal wieder aufgeräumt und festgestellt, da standen 4, 5 Paletten rum, die ich dann alle entsorgen musste. Ja. Ja, weil dann habe ich es doch nicht mehr gegessen 2015, 16. Das war dann schon 8 Jahre her, mehr oder weniger.
In der Krise würde man das aber sicherlich tun.
Ja, sicher, aber in dem Moment, ich habe dann gesagt, okay, das muss ich jetzt ändern. Ja. Wie kann man denn da vorbeugen? Also so ein Umlagesystem, das muss man ja dann wirklich auch, was muss ich denn jetzt diese Woche essen, was noch im Schrank ist? Hast du da einen Tipp?
Ja, ich würde ein rotierendes System empfehlen. Das heißt, man sollte sich die neu gekauften Sachen nach hinten stellen, also dieses First-in-First-out-Prinzip. Und dann habe ich automatisch, es bedarf ein wenig Aufwand.
Es ist ein bisschen Arbeit. Kannst du das mal erklären, das First In, First Out?
Genau, das kommt aus der Lebensmittelbranche. Das heißt, die neuen Sachen werden nach hinten gestellt und automatisch die älteren Sachen sind dann vorne.
Okay,
deswegen greifen die meisten ja gerne im Supermarktregal nach hinten, weil da die frischesten Sachen sind.
Mhm, ja. Die halten länger.
Ja, ich verstehe. Genau.
Ja, okay.
Und wer dieses rotierende System zu Hause machen möchte, es ist ja ein wenig aufwendig, aber wenn man die Dinge kauft, die man eh konsumiert, dann ist das kein Problem. Mhm. Dann ist es nur ein bisschen Organisation, vielleicht ein bisschen Beschriftung noch dazu.
Und ich merke gerade den Fehler, den ich gemacht hatte. Ich habe Hochregale im Keller, also ich habe sehr hohe Kellerwände und habe da oben Regale reingebaut, da komme ich nur mit einer Leiter hin. Und ich habe das natürlich dann immer aus dem Blickfeld verloren. Ich werde mir ein Regal bauen, das auf Griffhöhe und auf Blickhöhe ist. Weil dadurch komme ich natürlich dann auch jeden Tag daran vorbei.
Genau.
Und der Aufwand, dahin zu gehen, ist das gar nicht so groß. Das klingt jetzt banal, aber das sind ja die täglichen Dinge in unserem Alltag, die uns dann eben hindern. Wir sind bequem. Wir Menschen sind einfach bequem. Und man muss eine Lösung finden, in dem die Bequemlichkeit da unterstützt wird, sozusagen. Weil ansonsten, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe bestimmt ein paar hundert Euro weggeschmissen, weil das so nicht funktioniert hat.
Ja. Habe ich auch gemacht.
Ja,
passiert mir auch.
Mhm.
Ja, das ist vollkommen. Es ist ein Prozess, ein konstanter Prozess von Erfahrungen, die man generiert und irgendwann hat man das drauf.
Okay.
Das garantiere ich.
Ja. Es gibt so einen Spruch, der heißt, nur der Dumme lernt aus Fehlern, der Kluge lernt aus Fehlern von anderen.
Ja.
Also man möge sich uns beide als Vorbild nehmen, so muss man es nicht machen, man kann es auch gleich ganz anders machen. Es gibt auch noch eine andere Methode, die du zu mir gesagt hast, nämlich wenn man kein Umlagesystem haben möchte, kann man auf andere Lebensmittel zurückgreifen, die ultralange haltbar sind.
Genau.
Wie heißen die denn?
Die heißen tatsächlich
Langzeitnahrungsmittel.
Langzeitnahrungsmittel. Das meistens aus dem Campingbereich. Also es gibt dieses, ich will keine Werbung machen. Also es gibt verschiedene verschweißte Mittagessen, sage ich mal, für unterwegs, wenn man mit dem Rucksack eine Tagestour macht, die man schnell irgendwo erhitzen kann. Sowas gibt es, die halten sich ja vielleicht 1, 2, 3 Jahre. Und dann gibt es halt wirkliche Langzeitnahrungsmittel, die sehr, sehr speziell in einem speziellen Herstellungsprozess vakuumiert sind und dann nochmal eine extra Schicht in der Konserve selbst haben, die nochmals als verlängernd fungiert. Und die halten 15 bis 25 Jahre.
Ich erinnere mich an meine Grundausbildung bei der Bundeswehr, als ich die erste EPA gegessen habe. Also EPA ist die Abkürzung für Einmannpackung, für diejenigen, die nicht gedient haben. Kriegst du so ein Fresspaket, einen Karton und dann habe ich aufgemacht, das war Januar 90 und da stand drin, hergestellt 1978. da bin ich fast vom Ast gefallen, ja, weil ich gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber das hat super, ja, super geschmeckt, das ist was anderes. Aber wenn man im Gelände sitzt und Hunger hat, dann ist man froh über so einen Wursteintopf.
Absolut.
Oder so einen Panzerkeks mit Marmelade. Das war alles 11 Jahre alt und das hat wunderbar gehalten.
Wahnsinn. Da gibt es auch in den USA diese MREs, Meals Ready to Eat.
Yeah.
Das kommt von der US von den US Forces, also vom Militär. Da ist in einem Säckchen sind drei Mahlzeiten drin. Einmal Brot mit Aufstrich, dann Getränke, Heißgetränke, Kaffee, Tee, dann ein Pulver, meist so Orangenmineralpulver, was mit Wasser vermischt werden kann. Dann gibt es ein warmes Essen, ja, ein Mittagessen und ein Nachtisch. Ja. Und dieses warme Mittagessen ist in so speziellen Säckchen noch drin, wo man einige, ja, vielleicht 50 bis 100 Milliliter Wasser hinzufügen muss. Und durch eine chemische Reaktion fängt dieser Beutel an zu kochen.
Ohne, dass man selber aufheizt?
Ohne.
Okay.
Das heißt, ich brauche nur 100 Milliliter Wasser, die ich hinzufüge, dann mache ich den Beutel zu, dann lasse ich den da und man kann zugucken, wie der anfängt zu kochen.
Okay.
Ja?
Und ich weiß jetzt nicht, ob das so gesund klingt, aber
in
dem Moment ist es auch egal, weil man will erstmal überleben und dann kann man sich über die Lebenserwartung wieder Gedanken machen, ob man da jetzt irgendwie was Giftiges gegessen hat oder nicht ganz so Gesundes. Ja? Es gibt mittlerweile Hersteller, die solche Langzeitpakete anbieten in verschiedenen Kategorien.
Genau.
Ich glaube, es war beim Kopfverlag, da habe ich mal im Katalog rumgeblättert und da habe ich gesehen, dass es da eben auch so große Vorsorgepakete gibt in verschiedenen Variationen, 500 Euro, 1000 Euro, 5000 Euro, je nachdem, wie viel man jetzt eben ausgeben möchte. Würdest du Leuten, die das Geld haben, sagen oder raten, macht doch das dann erstmal, wenn ihr jetzt ein paar tausend Euro über habt, holt euch doch schon mal so eine Langzeitversorgung, dann seid ihr schon mal grob abgedeckt, ohne euch groß Mühe zu machen. Ihr bestellt es, kriegt eine Palette und die kommt in die Garage und fertig.
Ja, ja. Ich hab's auch. Mhm. Ich habe es wohl erst später gemacht. Ich habe erst die ganz normalen Lebensmittel immer halt ein bisschen mehr bei jedem Einkauf und dann mir so ein kleines Depot da zugelegt und dann erst später, aber das aus finanziellen Gründen.
Mhm. Ja. Ja, okay,
weil ich wollte halt nicht, jetzt nicht mal eben 3.000, 4.000, 5.000 Euro ausgeben. Mhm. Ich habe auch jetzt nicht so viel ausgegeben, es geht auch weniger.
Ja.
Also man kann ein Zwei-Wochen-Paket kann man für 800 bis 1000 Euro bekommen und man ist absolut abgesichert. Man hat drei Mahlzeiten am Tag und das über zwei Wochen lang.
Ein Punkt über die Nahrung möchte ich jetzt so kurz mit dir besprechen. Ich habe mich damals eben auch intensiv damit beschäftigt und habe gelesen, zur Einlagerung von Nahrungsmitteln gibt es eine Grundregel, wenig Wasser, wenig Fett.
Mhm.
Warum?
Einmal aus Platzgründen. Wenig Wasser bedeutet auch komprimiertere...
das Volumen.
Das Volumen,
genau.
Ah, verstehe. Ja, einmal das. Und wenig Fett würde ich jetzt nicht unbedingt dahinter stehen. Also wir brauchen Kohlenhydrate, wir brauchen unsere Kalorien und Fett finde ich in einer Krise als unabdinglich.
Ja.
Ich habe mehr auf fettige Sachen bin ich gegangen, also so deftige Eintöpfe oder eine Rinderkraftbrühe, wo so einiges an Fett
drin ist.
Ich
glaube, es ging halt in Richtung Haltbarkeit. Ja.
Ah, wegen der Haltbarkeit,
ja, okay. Ja, weil wenn Fett drin ist, dann hält es halt nicht 10 Jahre, sondern hält halt nur 2 oder 3 Jahre. Das war halt der Gedanke, der dahinter steckt, glaube ich.
Ja.
Also Reis zum Beispiel oder trockene Nudeln, wenn du eine Packung Reis hast, die hält 5 Jahre,
die hält aber auch 15 Jahre theoretisch.
Ja, ja.
Wenn da nichts hinkommt, keine Insekten hinkommen, kein Ungeziefer hinkommt, dann hält es ewig.
Und genauso ist es mit Spaghetti, die kannst du auch wahrscheinlich 2035 noch kochen. Dann, die sind einfach trocken. Ja.
Ich kann auch alles nochmal extra vakuumieren, das geht. Also ich kaufe mir eine Vakuumiermaschine und nehme den Beutel Reis, vakuumiere den nochmals.
Mhm.
Und der hält 30 Jahre.
Okay,
ja.
Okay.
Und ich bin sicher vor Ungeziefer.
Mhm.
Ja.
Also wir hatten Wasser, wir hatten Nahrungsmittel, jetzt kommt Heizung. Okay, da ist natürlich etwas, da müsste man dann halt vorsorgen. Entweder man macht den Öltank nochmal voll, Man holt einen großen Holzstapel, ein Holzofen wäre zum Beispiel gut zu Hause. Ja. Ich habe mir einen Holzofen gekauft, schon vor vielen Jahren, mit einem Backofenfach gleichzeitig. Der hat unten also die ganz normale Feuerstelle mit Glas, damit man auch schon reingucken kann. Und dann darüber kommt nochmal ein Deckel oder vielmehr eine Öffnung und da sind zwei Bleche drin und ich kann da Brot backen, Pizza machen und auch ein Wasser heiß machen. Weil was nützt dir ein Liter Wasser, den du zu Hause hast, wenn du nicht kochen kannst? Ja? Ja. Du kannst in der Wohnung kein Lagerfeuer machen.
Nein.
Das geht ja nicht.
Nein.
Ja. Es gibt auch eine Petromax. Was hältst du von denen?
Ich finde die gut, nur man sollte sich vor Augen führen, dass das Brennmaterial, also
Spiritus
oder
Petroleum.
Petroleum, danke.
Ja, ja.
Dass die Ruß abgeben und diese Rußpartikel können zu einer in hoher Menge zu einer CO2-Vergiftung führen.
Okay.
Das heißt, ich sollte, wenn ich es im Raum mache, lüften.
Mhm. Nur was Petromax, für die, die das nicht wissen, das ist eine Lampe mit Glühstrumpf, die mit Petroleum oder Spiritus betrieben wird. Ultra effektiv, macht 500 Watt hell, heller wie hier im Studio, macht gleichzeitig warm und ich kann mit einem Aufsatz obendran sogar kochen.
Ja.
Also die gibt es auch bei der Bundeswehr, die hatten wir auf den Übungen manchmal dabei, ist wie eine Neonleuchte in der Nacht. Die Wärme im Gelände ist jetzt nicht so effektiv, aber man könnte einen Raum damit heizen.
Ja.
Aber das ist technisch aufwendig. Man muss also wirklich wissen, wie man das macht mit dem Druck aufbauen, vorher das Befüllen und die Wartung von dem Ganzen. Ja. Da ist ein Ofen eigentlich einfacher.
Ist einfacher.
Das schon, ja.
Ich würde da auch eher zu konventionellen Sachen zurückgreifen, wie Decken, Kerzen. Mhm. Ja, Kerzen bringen sehr viel Wärme, auch Licht gleichzeitig. Und ich würde zum Kochen, würde ich eher auf einen Campingkocher zurückgreifen, mit Gas, mit
Butangas. Also dass man da auch ein paar Kartuschen zu Hause hat für ein paar Wochen, dass man eben mit einem kleinen Campingkocher das machen kann.
Genau, genau. Okay. Weil die sind auch wesentlich effektiver beim Kochen als die Petromax. Ich weiß nicht, hattest du schon mal mit der gekocht?
Ganz ehrlich, ich habe es noch nicht ausprobiert.
Okay.
Die steht auch noch jungfräulich in ihrem Karton, weil eben die Notwendigkeit nicht da war.
Ja.
Ich habe sie mir geholt, weil sie auch schön ausschaut. Die ist auch ein Schmuckstück irgendwie. Die sieht schön aus. Aber ich habe sie natürlich gekauft, weil ich denke mir, wenn ich sie brauche, dann kapiere ich es auch, wie es geht.
Mhm.
Aber es ist auch falsch gedacht. Gell? Das ist auch ein bisschen naiv.
Ja. Das ist das, was ich meinen Teilnehmern bei meinen Seminaren immer sage. Probiert die Sachen aus.
Ja.
Ja, kauft euch nicht nur einen Campingkocher oder einen Schlafsack oder dies oder das, benutzt die. Ja?
Mhm.
Macht mal einmal so ein Szenario.
Ja.
Oder
lernt daraus, was eben nicht funktioniert hat oder was man noch braucht.
Ganz genau,
weil
ich kann mir in einer Krise, kann ich mir große Fehler nicht erlauben. Und wenn ich dann davor stehe und weiß nicht, wie das Ding angeht oder wie man die Kartusche anschließt, ist es problematisch. Deswegen optimal wäre, wenn jeder mal so ein, zwei Tage versuchen würde, ohne Strom zu leben.
Mhm.
Ja, das,
ein großer Lerneffekt,
Absolut. Nicht machbar eigentlich.
Ja.
Also länger als einen Tag, ich habe noch nicht von keinem gehört, dass es länger als einen Tag geschafft hätte.
Vor allem ein Lerneffekt in der Richtung, dass man eben auch kapiert, wie abhängig wir von Strom sind und sich deswegen dann vielleicht auch mal die Akzeptanz im Kopf durchsetzt, okay, wir müssen wirklich was machen.
Ja. Genau.
Ja. Ich habe noch einen Punkt auf der Agenda. Also wir hatten Wasser, wir hatten Nahrung, wir hatten Heizung. Das haben wir jetzt nur ein bisschen abgespeist. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den man vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hat im ersten Moment, wenn man an Krise denkt, Körperhygiene. Ich erinnere mich an einen Artikel von einem Bosnier, der in Sarajevo eingeschlossen war, als die Stadt im Bürgerkrieg in Jugoslawien belagert wurde.
Ja.
Der hat gesagt, ein Stück Seife wird schon fast so wertvoll wie Gold, wenn man sich wochenlang nicht waschen konnte. Ja. Was für ein unglaublicher Luxus das dann plötzlich wird, wenn man ein kleines Stück Kernseife in die Hand bekommt. Wenn man die eigene Verwahrlosung stoppen kann in so einer Krise. Das sollte man gar nicht unterschätzen. Gerade was Damenhygiene anbetrifft zum Beispiel, dass da eben auch genügend Vorräte zu Hause sind. Ja? Oder ganz normales Shampoo.
Toilettenpapier.
Toilettenpapier, ja.
Kann mehr wert sein als Silber oder Gold oder Bargeld.
Mhm.
Ja? Also hier der Peter Denk zum Beispiel, er hat so einen guten Spruch gehabt, mit einem gut geputzten Hintern lässt es sich leichter durch die Krise kommen. Man hat das Blick fürs Wesentliche. Ja, mit
das ist so,
oder ja. Mit Deo unter den Achseln und frischen Atem lassen sich die Dinge einfach besser ertragen. Mhm. Weil es ist natürlich auch für die Psyche, die Psyche spielt bei der Krisenvorsorge eine immense Rolle. Mhm. Ja? Wenn ich mich innerlich nicht wohlfühle, dann habe ich auch nicht den Blick für das Wesentliche.
Ja. Und gerade was Frauen betrifft. Also meine Erfahrung sagt mir, dass die meisten Frauen einen wesentlich größeren Aspekt in Sachen Hygiene haben wie Männer. Bei uns reicht es jeden Tag frische Wäsche, einmal kurz Zähne geputzt und es geht los. Das reicht den meisten Damen auf dieser Welt nicht. Finde ich auch toll, ich begrüße das auch, aber das erfordert natürlich auch ein gewisses Vorausplanen. Ich brauche jetzt keine 10-mal Mascara oder irgendeinen Eyeliner oder sonst irgendwas, sondern es gibt eben gewisse Dinge, die sollte man sich dessen bewusst sein, wenn es die nicht gibt, dann gibt es einen Abstrich im persönlichen Wohlbefinden.
Ja.
Ja, und das ist extrem wichtig, wie du gerade gesagt hast. Ja.
Also die Psyche ist sehr, sehr wichtig in der Krise. Und das ist nicht nur bei Hygiene, das ist auch bei... ich sollte Süßigkeiten da haben, Schokolade, vielleicht eine gute Zigarre, ja? Irgendwas, was mich in einer Krisenzeit vielleicht ablenkt und psychisch ein bisschen aufbaut. Mhm. Ja? Weil wir werden uns in einer großen Krise werden wir uns auf massive Veränderungen und gegebenenfalls Verluste und vielleicht auch Umsiedlungen einstellen müssen. Mhm. Ja? Und ich glaube, das Ganze lässt sich etwas leichter ertragen, wenn man auf die schönen Dinge des Lebens nicht verzichten muss.
Da bringst du mir gerade ein Stichwort. Es gibt ja viele Bedürfnisse, die wir haben, gerade auch unsere alltäglichen Drogen, die wir haben, Kaffee, Alkohol, Zigaretten. Es heißt ja immer, in einer Krise sollte man sich mit diesen Dingen bewaffnen, weil die nicht nur das persönliche Wohlempfinden im ersten Moment gerade mal sichern, sondern auch als Tauschmittel.
Ja,
es absolut. Gab immer so, in allen Krisen wurden die Bedürfnisse der Menschen verschwinden ja nicht.
Ja.
Die wollen weiterhin ihre Zigaretten haben, ihren Schnaps, ihr Bier oder sowas. Würdest du raten, dass man vielleicht sich auch ein paar Stangen Zigaretten zu Hause hinlegt, selbst als Nichtraucher, um vielleicht mal den einen oder anderen Sack Kartoffeln tauschen zu können dafür?
Ja. Es gibt dieses Sprichwort, man kann Silber oder Gold nicht fressen. Ja?
Ja.
Das wird sicherlich am Anfang vielleicht ein begehrtes Tauschmittel sein. Irgendwann, wenn die fundamentalen Dinge nicht mehr erhältlich sind, wird man auf Tauschmittel, Sachwerte zurückgreifen
müssen. Und mit einem großen Goldbarren kannst du jetzt nicht unbedingt einen Sack Kartoffeln kaufen, da mache ich ja einen schlechten Tausch.
Erstmal mache ich einen schlechten Tausch,
deswegen
würde ich eher Silber einlagern als Tauschmittel aufgrund des niedrigen Wertes und kleineren Einheiten. Ich würde beispielsweise der Landwirt, der dann den 10. Goldtaler bekommt, irgendwann sagt er auch, ich kann die Dinge auch nicht aufessen.
Ja.
Ich brauche irgendwas, was ich auch brauche. Und Tauschmittel, das sind die einfachsten Dinge, das sind Feuerzeuge.
Ja,
Streichhölzer, Feuerzeuge waren im Bosnienkrieg mit die begehrtesten Tauschartikel.
Ja, ja.
Ja, und dann natürlich Kaffee, Alkohol, Zigaretten, wie es auch nach dem Zweiten oder während des Zweiten Weltkrieges der Fall war. Da hat sich jetzt nicht viel geändert. Aber auch Hygieneartikel. Ich könnte mit einer Rolle Klopapier könnte ich gegen Essen tauschen.
Mhm.
Ja, oder gegen Trinken. Weil der andere halt viel davon eingelagert hat, aber kein Klopapier.
Mhm. Ja. Ich merke gerade, wie umfangreich dieses Thema ist und wie viele Stunden man sich darüber unterhalten könnte. Ich muss aber am Schluss jetzt noch einen wichtigen Punkt ansprechen, und zwar ist es, was passiert, wenn der Nachbar merkt, du hast vorgesorgt und er nicht? Also in der Krise, da wird ja jeder Mensch zum Tier, mehr oder weniger, wenn es ums eigene Überleben geht. Ich möchte daran erinnern, dass in den Anden 1972 ein Flugzeug abgestürzt ist und aus Verzweiflung die Überlebenden, die Gestorbenen von dem Flugzeugabsturz gegessen haben. Also was ich damit sagen will, ist, der Mensch ist in der Krise in der Lage, Dinge zu tun, die er sonst nicht tun würde.
Ja.
Inwieweit muss man sich darüber klar sein, dass sein eigenes Vorsorgen natürlich auch andere neugierig macht oder andere auf dich aufmerksam macht. Wie würdest du das empfehlen? Soll jeder eine Armbrust zu Hause haben oder einen Colt sich besorgen, Pfefferspray oder sollte man Low Profile machen? Was ist denn da dein Tipp?
Die oberste Prepper-Regel lautet, erzähle niemandem davon.
Prepper heißt Preparation, so heißen diejenigen,
die vorbereiten.
Ja, genau. Okay, die Prepper. Ja.
Genau, to be prepared, vorbereitet sein. Und die nicht vorbereitet sind, werden ein Problem bekommen. Das heißt, damit nicht hausieren gehen im Freundes- und Bekanntenkreis, auch wenn man vielleicht stolz drauf ist, dass man da einen großen Vorrat hat und einer der wenigen Leute ist, die den klaren Durchblick haben und vorgesorgt haben.
Du meinst, ein gesundes Maß an Egoismus ist in dem Fall gar nicht falsch?
Oder? Leider. Also ich werde natürlich, meine Familie, die werden von meinen Vorräten profitieren, aber ich muss ganz klar sagen, in einer massiven Krise werde ich auch
genau
Freunde
auswählen,
genau auswählen, wer was bekommt, weil ich mache das ja nicht, um alle anderen durchzufüttern, ich mache das, weil ich der Überzeugung bin, dass es einen Engpass geben könnte und ich möchte weiterleben. Ja? Low Profile. Man sollte unauffällig sein in der Krise. Das heißt, wenn es tagelang nichts zu essen oder zu trinken gab, sollte ich vorsichtig sein, wenn ich da mein Süppchen koche und dass der Geruch nicht aus dem Fenster geht und jeder, der vorbeiläuft, riecht, oh, der hat noch was zu essen. Ich denke, es wird zu Überfällen, man wird sich Dinge aneignen wollen, um an Essen und Trinken zu kommen. Das sind die Bedürfnisse, die man hat.
Der Überlebenskampf tritt da vor.
Absolut.
Ja, ich meine, das sind bizarre Gedanken, über die wir uns gerade unterhalten. Aber wenn wir jetzt dieses Szenario einfach mal zeichnen, dann muss man sich damit eben auch befassen. Das hat ja keinen Sinn zu sagen, nee, das passt schon und der Mensch ist ein soziales Wesen. Ist er nicht?
Nein.
Ist er nicht?
Ja, das haben wir jetzt schon. Beim G20-Gipfel gesehen, wie sozial wir sind. Da war Mord und Totschlag. Das war
und in Hamburg.
In Hamburg, genau. Entschuldigung. Und wenn ich mir da vorstelle, und die hatten keinen Hunger und keinen Durst, die waren einfach nur aggressiv oder wurden aufgestachelt. Wenn ich mir vorstelle, oder die Jugend heutzutage, wenn mein 16-jähriger Neffe 3 Tage kein WLAN hätte, der dreht durch.
Wäre ein Zombie dann schon.
Ja, klar.
Ne? Okay, verstehe.
Ja? Und es gibt viele Möglichkeiten einer legalen Verteidigung in Deutschland. Ich werde da jetzt keine Tipps zu geben. Das ist ein brisantes Thema. Das muss jeder für sich, soll er sich informieren. Es gibt Literatur dazu, es gibt viele Videos dazu im Internet und jeder muss für sich analysieren und erkennen, was kommt für mich in Frage und dann aber nicht nur die Dinge anschaffen, sondern auch absolut gewillt sein, diese Dinge auch einzusetzen. Dann muss man auch differenzieren in der Krise, verjage ich jeden, der betteln kommt oder gehe ich vielleicht das Risiko ein damit, dass er mit 10 Freunden wiederkommt, weil er denkt, ich hatte etwas, was es wert war zu verteidigen oder zu schützen.
Okay.
Ja, das muss man von Fall zu Fall individuell abschätzen. Nur ohne Verteidigungsmittel halte ich das für sehr, sehr gefährlich. Ja, leider.
Kommen wir mal zum Ausgangspunkt zurück. Ja, also wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass unsere Welt eigentlich so fragil ist, dass ein Zusammenbruch aus verschiedenen Gründen eigentlich jederzeit passieren kann. Wir haben ein paar Sachen aufgezeigt, dass wir brauchen Wasser, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Kleidung und Wärme und natürlich wir brauchen Hygiene und wahrscheinlich auch noch eine gewisse Art Schutz des Ganzen, um in dieser Krise gewappnet zu sein. Du hast eine Broschüre mitgebracht von der Bundesregierung.
Genau.
Warum glaubst du, hat die Bundesregierung diese Broschüre herausgebracht? Warum ist vor 2 Jahren der Regierung eingefallen, man müsste jetzt eigentlich mal die Bevölkerung darauf hinweisen, dass es vielleicht gar nicht so weit weg ist, diese Katastrophe?
Das ist nichts Neues. Dieses Konzept wurde nur überarbeitet. Ja? Das ist ein, auch gehört zum Zivilschutzkonzept dazu vom BBK, also vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die eigentlich zum Innenministerium zählen. Mhm. Die haben das nochmal optimiert und aktualisiert. Es ist fundamental wichtig, dass jeder für sich eine Vorsorge hat. Und die geben hiermit die Verantwortung an die Bürger ab. Ja, also hier wird ganz klar an uns appelliert, jeder sollte für mindestens 5 Tage Essen und Trinken zu Hause haben, im Optimalfall 14 Tage.
Okay.
Ja, und diese Broschüre ist frei erhältlich. Beim BBK im Internet kann man die bestellen. Ich empfehle sie eigentlich jedem Bürger, die ist sehr gut aufgebaut. Also wer das befolgt, dürfte eigentlich keine Probleme haben in einer Krise.
Ja. Ich sehe, das ist auch eine ziemlich gut gemachte Broschüre mit Checklisten, farbigen Darstellungen, wenig Texte, verschiedene Rubriken, also auch die verschiedenen Szenarien werden hier aufgeführt. Das gibt's umsonst, oder? Das kann man sich bestellen.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Okay. Ja, also es steht ein Alarm vorne drauf schon. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich so dringend nötig ist, aber ich glaube, wir haben jetzt das Wichtigste besprochen darüber, dass es also jetzt nicht so aus dem Himmel gegriffen ist, wenn wir sich mit diesen Dingen beschäftigen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das alles umsonst ist, wenn wir einfach nur vorsichtig waren, ja, so vorsichtig die Mutter der Porzellankiste. Aber lieber Alexander, ich danke dir sehr, dass du dir die Mühe gemacht hast, extra aus Mönchengladbach bis hierher zu fahren. Ist ja auch nicht gerade der nächste Weg. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für deine Seminare. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei anderer Gelegenheit vielleicht mal wieder treffen können.
Gerne. Ja? Danke, Robert.
Alles Gute für dich. Und liebe Zuschauer, hier ist nochmal die Broschüre vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. BKK heißt das Ganze.
Da kann man
BBK. BBK. BBK, genau, BBK. BKA ist wieder was anderes. Ja. Also hier ist das kleine Heftchen. Drüber nachdenken, was wir gerade gesagt haben. Es muss nicht alles so kommen, es muss nicht alles schlimm auslaufen, aber wenn man dafür vorgesorgt hat, ist man auf jeden Fall besser gewappnet. Und in diesem Sinn eine gute Zeit für euch alle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.